Herzlich willkommen bei unserem heutigen externen Kettensalon in der Zukunft. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen, bei dieser spannenden Veranstaltung, die ja schon gestern gestartet hat und heute in den zweiten Tag geht. Ich begrüße alle die üblichen Kettensalon-Gäste hier. Ich freue mich, dass Sie uns hierher gekommen sind. Ich freue mich aber auch, dass viele, viele neue Gesichter hier sind und sich jetzt diesem Thema auseinandersetzen. Mein Name ist Barbara Klemmer, ich bin Michaels Gastgeberin. Mir zu Gast ist Timo Stierer, ich werde ihn dann noch näher vorstellen. Frau Klemmer, ich bin Barbara, ich habe mir vorige Informationen. Ich glaube, Sie bekommen es mit, die Akustik in diesem großen Raum ist nicht gerade die leichteste. Ich würde Sie bitten, zusammenzurücken, nach vorne zu kommen. Ich denke, je weiter Sie hier bei uns sitzen, desto leichter ist es auch, aufmerksam zuzuhören. So scheuen Sie sich nicht, besser zu rücken und zusammenzukommen. Der Kepler-Salon läuft ja nach einem üblichen Muster ab, nach einem Input, den der Referent geben wird, von ca. 40 Minuten, wo erklären wird, woran arbeiten, wie man sich beschäftigt. Den Input, dann geht es darum, Ihre Fragen zu stellen und das Thema zu diskutieren. Die ganzen Veranstaltungen des Kepler-Salons werden ja aufgezeichnet und stehen dann auf der Kepler-Salon-Homepage zum Download bereit. Darum würde ich Sie bitten, wenn Sie eine Frage, einen Beitrag haben, um ein kurzes Zeichen mit der Hand, Sie kommen an der Reihe dran, und warten Sie bitte immer, bis Sie ein Mikrofon haben. Das ist für die Aufzeichnung wichtig, damit man dann immer die Frage zur Antwort beim Audio-File dann hat, damit man das nachgucken kann. Gut. Dann würde ich sagen, ich darf den Herrn Stierer vorstellen. Er kommt aus Dortmund zu uns und hat dort Raumplanung studiert. Er hat aber die Forschung dann relativ bald wieder verlassen und leitet jetzt die Weidel-Akademie. Das ist eine der größten Weiterbildungseinrichtungen für den Naturkundemuseum in Deutschland. Er wollte aber die Forschung nicht ganz verlassen, das war das doch ein wenig zu wenig. Und er hat sich dann ab 2003 mit den Zusammenhängen von Ernährung und Raumplanung zu interessieren begonnen und hat auch nebenberuflich eine Dissertation zu diesem Themenfeld geschrieben. Die hat er 2008 erfolgreich abgeschlossen und seit 2009 bloggt er auch zum Thema auf www.streiteräume.de. Können Sie sich gerne anschauen, es sind sehr, sehr viele spannende Artikel drin. Ja, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Ernährung im Stadt, Ernährung im urbanen Umfeld. Die Schriftstellerin Sibylle Berg, ich weiß nicht, wer sie kennt, die twittert auch und hat da letztens was geschrieben, ein bisschen provokant, aber so ist sie. Landlust, auch so eine Zeitung für 31er, die den Kampf um eine bessere Welt aufgeben und sich der Bewältigung der Vernunft kämpfen will. Das ist natürlich sehr überspitzt, ich stimme ja inhaltlich auch nicht so ganz zu, weil man sich besser auf die Welt, wenn man im eigenen Familienumfeld was macht. Aber sie trifft für mich schon irgendwie so einen Kern, so einen Trend der Zeit. Menschen beschäftigen sich einfach wieder viel intensiver mit der Natur, mit dem Garten, aber auch mit der Selbstversorgung. Es gibt mittlerweile viele, die am Balkon Tomaten ziehen, die in ihren Gärten wieder Gemüse anbauen, nachdem es jahrelang und jahrzehntelang noch in den Gärten werden, die ihr eigenes Brot backen, vorher also Getreide, ihre eigene Getreidemühle gemahlen haben, das ist schon ein Trend, der da aufkommt. Es sind wirklich immer ein Trend. Und über dieses ganze Thema und was das Ganze auch mit der Stadt zu tun hat und wie das in Städten auch passieren kann, darüber muss ich sehr viel erzählen.
Vielen Dank. Ich möchte auch kurz einsteigen und ein paar Worte zu meiner Person festgemacht an diesem Kommentar. Da war für mich so der Punkt, wo ich mich gefragt habe, wieso reden wir in der Naturkostbranche eigentlich ständig über den Raum, also man war eigentlich ein Produkt, was nur definiert ist, über die Region, wo er herkommt. Und wieso habe ich in meinem Studium nie mir etwas über Ernährung gehört? Ich habe Raumplanung studiert, aber wir haben da kein einziges Wort über Lebensmittel verloren. Und das war so der Anfang, die Frage, warum beschäftigt sich die Stadt nicht mit Lebensmitteln, warum sollte ich es tun? Und dann weitergehend, welche Zusammenhänge bestehen zwischen Ernährungssystem und Stadtentwicklung. Und dann noch, wie kann Ernährung für Stadtentwicklung genutzt werden? Und ja, daraus hat sich eine Dissertation entwickelt, daraus hat sich der Blog entwickelt, alle so mit der Idee, zum einen urban Gärtner, also den Punkt aktiv zu zeigen, was sie mit ihrer Arbeit über ihren Garten hinaus in der Stadt verändern können, aber auch, dass der deutlich schwierige Punkt Stadtplanern aufzuzeigen, welche Möglichkeiten es hat, wenn man Ernährung mit in die Stadtplanung einbezieht und wie sowas. Ich möchte anfangen mit einer sehr problemorientierten Bestandsaufnahme des Ernährungssystems in der Stadt. Wenn ich von Ernährungssystem rede, meine ich so ja, das ganze Versorgungssystem, also der Kreislauf Landwirtschaft, Handel, Verarbeitung, Handel, Konsum, Entsorgung. Das Ernährungssystem gibt es in der Stadt oder gibt es auch nicht mehr in der Stadt, gibt es jetzt wenn wir uns selbst angucken, dann stellen wir fest, dass der Aufwand für unsere Ernährung persönlich ziemlich gesunken ist. Das lässt sich am Zeitbudget festmachen, den wir mit unserer täglichen Ernährung verbringen. Das lässt sich aber auch an den finanziellen Mitteln, die wir dafür aufwenden müssen, festmachen. Also nach dem Krieg war der Anteil der Ernährung am Haushaltsbudget eine deutsche Zahl bei 44%. Mittlerweile sind wir in Deutschland bei 10% des Haushaltsbudgets, was wir nur noch für Ernährung aufwenden. In Österreich liegt sogar noch drunter mit 8%. Aber das spiegelt wie in vielen anderen Bereichen nicht den gesellschaftlichen Aufwand wider, den wir für Ernährung betreiben müssen. Wie in vielen anderen Bereichen externalisiert und schlägt sich in hohen Ressourcen und Umweltverbrauch. Ja. Besonders spezialisiert ist das Haus in der Landwirtschaft. Also Landwirtschaft als die Urproduktion, wo dann jedes Lebensmittel mal hergekommen ist, egal wie verarbeitet es ist, belastet die Ökosysteme, reduziert die Biodiversität, beeinträchtigt die Bodenfunktion, belastet Oberflächen und Grundwasser. Ist auch nicht ein Verursacher dieser Schäden und der ferner Liefen, sondern ist dafür einer der Hauptverursacher. Findet sich immer wieder an so Formulierungen als in den deutschen Umweltberichten eigentlich jedes Mal wieder. Die Lebensmittel, die wir dann so aufwendig erzeugt haben, landen zu einem nicht ganz unerheblichen Teil im Müll. Also ungefähr ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion die weggeschmissen wird. Das ist in den Entwicklungsländern mehr durch schlechte Lagerung, schlechte Transportmöglichkeiten und in den entwickelten Ländern ist es einfach Konsummüll. Also in Deutschland entstehen 61% des Lebensmittelabfalls in Privathaushalten. Also das, wo man den Stand von Konsum, wenn man im Supermarkt hat und was dann im Kühlschrank vergammelt, sind nur 5% des Lebensmittelmülls im Handel entstehen. Da, wo man eigentlich erst mit dem Finger hin zeigt, die noch nicht abgelaufenen Lebensmittel, die aussortiert werden, das ist natürlich nicht wenn wir dann die Menschen angucken, kommen wir zum nächsten großen Problem, Übergewicht. Wir essen im Schnitt zu viel, wir essen zu fett, wir essen zu wenig Obst und Gemüse und trinken zu viel Alkohol. Das Ganze ist ein Massenphänomen. Also die Medizin beschreibt Fettleibigkeit mittlerweile als Epidemie. Es ist aber immer noch was versucht wird, auf der IWL zu eben zu lösen. Also Problem wäre eine Diät oder Weight Watchers oder sowas. Aber es ist natürlich auch ein unpassender gesellschaftlicher Rahmen, der da zum Ausdruck kommt. Also technische Fortschritt macht Bewegung immer weniger notwendig, die Distanzen zwischen Arbeitsplatz, Wohnen und Einkauf werden immer größer. Lebensmittel sind rund um die Uhr verfügbar, ständig Werbung animiert uns zum Konsum. Geht hin vom Snacken fest, weg von festen Mahlzeiten. Das sind alles Sachen, die sich dann mit individuellen Problemen über Fest machen, der auch eine soziale Facette hat. Also je niedriger der sozioökonomische Status einer Person, so sind das die Statistik, desto mehr Fleisch isst er, desto mehr Fett ist Zucker und desto weniger Obst und Gemüse. Und je länger jemand in Armut lebt oder sogar vererbte Armut von einer Generation zur nächsten, desto ungünstiger wird dieses Ernährung. Das ist so der eine soziale Aspekt von Ernährung, der ganz gut untersucht ist. Es gibt einen anderen, der ist außerhalb von England, glaube ich, in Europa gar nicht untersucht, nämlich Ernährung und Armut. Also gibt es Menschen auch in Deutschland, in Österreich, nicht vernünftig ernähren können von dem Geld. Da gibt es für Deutschland überhaupt keine Zahlen, für Österreich sind auch noch keine untergekommen. Es gibt aber auch ein Indizien. Also die Tafelbewegung in Deutschland, also die Institution, wo Ehrenamtliche sich organisiert haben, um überflüssige Lebensmittel aus Supermärkten an Bedürftige zu verteilen, bezeichnet sich als die größte soziale Bewegung unserer Zeit. Dass dahinter dann aber auch ein großes soziales Problem stecken muss, nämlich die Abnehmer dieser Lebensmittel, das wird öffentlich überhaupt nicht wahrgenommen und nicht diskutiert. Ein anderes Indiz finde ich, es gibt ein deutsches Institut für Kinderernährung, das hat einen schönen Plan entwickelt, wie man Kinder vollwertig ernährt. Und die haben das dann mal abgeglichen mit dem Hartz IV, also mit der Sozialhilfe-Regelsetzung für Kinderernährung. Und haben herausgefunden, bis zu 6 Jahren kann man ein Kind damit ernähren, vollwertig, danach klappt das nicht. Also ab dem 6. Lebensjahr reicht das Geld, was der Staat einem Sozialhilfeempfänger empfangenen Kind zubilligt, nicht mehr aus, um ihn vollwertig zu ernähren. Das war so ein Blick auf die Probleme, die es in der Stadt schon gibt, meiner Ansicht nach, mit Ernährung, weil sie in der Stadt herauskristallisieren oder weil sie durch die Stadt verursacht wird. Man könnte noch in die Zukunft gucken und sich dann auf das Problem Versorgungssicherheit, was wir im Moment sicher als gelöst sehen, aber wenn man sich den Klimawandel anguckt und sich fragt, wie verändert sich Landwirtschaft in Europa, könnte auch das wieder ein Problem sein. Und vorhin war von Peak Soil die Rede, es gibt auch Peak Oil, also was passiert, wenn das Öl ausgeht und immer teurer wird, weil die Landwirtschaft, so wie wir heute betreiben, ganz massiv von billigen, nicht regenerativen Energien abhängig ist. Wenn es so viele Themen in der Stadt gibt, die mit Ernährung zu tun haben, warum beschäftigt sich niemand damit? Oder warum hat sich so lange niemand mehr mit beschäftigt? Und ich denke, das hat mit den Maßstäben des Ernährungssystems zu tun, wie es sich entwickelt hat. Wenn man vor die Industrialisierung zurückguckt, wo Ernährung wirklich eine sehr lokale Aufgabe war, gezwungenermaßen, die Stadt hat in Subsistenz gelebt, man konnte Lebensmittel einfach nicht weit transportieren, man konnte sie nicht lange lagern. Und musste alles in der Stadt selbst produziert werden oder im direkten Vergleich. Also Tierhaltung war einfach was Städtisches und wer Milch trinken wollte, brauchte die Milch im Hof, brauchte die Kuh im Hof und man hatte seinen Hausgarten und so weiter. Also Landwirtschaft war zwangsläufig urban. Das ist dann aufgebrochen während der Industrialisierung, zum einen, weil sich die Anforderungen an Stadt geändert haben und an die Menschen in der Stadt, die wollten in der Industrie arbeiten, nicht mehr ihre eigenen Lebensmittel produzieren. Und ja, es gab neue technische Möglichkeiten, Erzeugung wurde industrieller, Transport wurde leichter, Konservierungsmöglichkeiten schon. Es kamen immer mehr Menschen in die Städte, sodass da auch immer mehr Lebensmittel hingebracht werden mussten. Und so brach dieses Subsistenzsystem auf, Schritt für Schritt, im ersten Schritt hin zu regionalen Beziehungen, also die frischen Lebensmittel sind innerhalb der Stadt produziert worden oder das war so der Zeitraum, wo man erst diese klassischen typischen Dinge, die man im Geografieunterricht gelernt hat, gefunden hat um die Stadt herum. Es gibt Beschreibungen aus London und Paris aus der Zeit, wo wirklich ganz lange noch, also auch hier wieder Kühe und Milch, das einfach innerstädtisch betrieben werden musste, weil Milch vor der Eisenbahn nicht transportierbar war. Drum lebten die Kühe halt in der Stadt und haben dann im Haltbar gefahren. Für haltbare Lebensmittel entwickelte sich der nationale Markt und da kamen dann auch die Kolonien ins Spiel, die einfach für Getreide und andere Lebensmittel herhalten. Heute hat die Lebensmittelversorgung mit Raum und Zeit nicht mehr viel zu tun. Diese regionalen Verknüpfungen sind aufgesprengt. Und eigentlich egal, in welcher Jahreszeit wir uns befinden, egal wo wir uns gerade befinden, auf unsere Lebensmittelversorgung hat das keinen Einfluss mehr. Delokalisiert hat auch mal Italiener. Man kann sich jetzt die Konsequenzen dieser Maßstabsänderung unter verschiedenen Aspekten angucken. Zum Beispiel sind die Versorgungsketten immer länger geworden, also zwischen Landwirt und Verbraucher, der irgendwann mal eine Person war, sind immer mehr Stufen dazwischen gekommen. Ich gucke mir das an, was bedeutet das für das Ernährungssystem in der Stadt und für die Akteure in diesem Ernährungssystem. Und da ist meiner Meinung nach eine der großen Konsequenzen, dass der Stadtbewohner vom aktiven Teilnehmer am Ernährungssystem zum reinen Konsumenten geworden ist. Also er erzeugt nicht mehr selber, er verarbeitet nicht mehr selber und selbst die Zubereitung liegt immer weniger in der Hand des Konsumenten. Das trifft aber auch auf die ganze Stadt zu. Also man kann das auf eine Ebene höher heben und in der Stadt wird nicht mehr für den städtischen Bedarf produziert und verarbeitet, die Stadt konsumiert. Trotzdem funktioniert. Die Lebensmittel sind ja da. Was dann in letzter Konsequenz heißt, dass eigentlich ein innerstädtisches Versorgungssystem überflüssig ist. Also wir haben natürlich in allen Städten die Lebensmittelindustrie, wir haben auf vielen städtischen Flächen Landwirtschaft, ganz klassisch. Der Landwirt produziert für den Weltmarkt, der Supermarkt um die Ecke ist von einem nationalen Verteilzentrum bedient. Und die Stadt ist nur noch austauschbarer Produktions- oder Handelsplatz und hat aber für das Funktionieren, also dieses globale Ernährungssystem, auf diese Stadt nicht mehr. Und damit sind auch die städtischen Akteure, also die Menschen, die in der Stadt Interesse haben, dieses Ernährungssystem zu gestalten, verschwunden und auch der Einfluss, den Stadt auf ihr Ernährungssystem haben könnte, die Ansatzpunkte fehlen einfach. Und dann in letzter Konsequenz, das ist das, was ich in dem Titel so ein bisschen angedeutet habe, also die Ernährungspolitik findet heute irgendwo national, EU und auf globaler Ebene statt, aber mit der lokalen Ebene bringt sie nicht erstmal niemand in Verbindung. Und Ernährungspolitik nochmal kurz definiert, um es nicht so rumschweben zu haben, sondern so relativ konkret ist. Also die Entscheidungen, die beeinflussen, wie wir Lebensmittel produzieren, erwerben, konsumieren und entsorgen. Warum reden wir jetzt über Lebensmittel hier und an vielen anderen Orten, ausgehend sicher von Nordamerika, von USA und Kanada. Ich habe das mal New Earth Food Needs genannt. Unterversorgung ist nicht mehr das Thema, das ist gelöst. Die neuen Probleme entstehen eher auf dem Überangebot von Nahrung. Und ich glaube aber, dass Stadt und dass die Verbraucher jetzt an dem Punkt sind, dass die, wo die Versorgung gesichert ist, neue Ansprüche an ihre Ernährung, an ihre Ernährungsversorgung stellen. Die sind hier aufgelistet, vertraut. Wir haben seit Jahrzehnten im Jahr ein Lebensmittelskandal im nächsten. Und die Verbraucher suchen einfach Lebensmittelversorgung, die vertrauen können. Die Umweltproblematik rutscht auch immer mehr in das Bewusstsein, wie ich dargestellt habe, ein erheblicher Betroffenheit. Das ist eigentlich gesundheitliche Probleme, das wird langsam ein richtiges Problem für die Gesundheitssysteme. Und Fairness, da sind die Indikatoren ein bisschen weicher, aber ich denke, das Wachsen des Biomarktes, das Wachsen des Fairtrade-Markts zeigt schon, dass die Menschen auch bereit sind, für das Vertrauen, was sie gerne haben, dann auch gegeben zu leisten zu bringen und fair mit ihrer, mit ihren Vorlieferern zu machen. Ich habe jetzt mal vier Punkte, um die städtische Diskussion um Ernährung so herauskristallisiert herausgegriffen, um daran aufzuzeigen, was die denn für die Stadt bedeuten können. Da ist sicher das erste Thema, womit eigentlich jede dieser Bewegungen in verschiedenen Ländern angefangen hat und die auch in Deutschland und in Österreich und die auch in den Blickpunkt der Öffentlichkeit geraten sind, das ist die urbane Landwirtschaft. Ich unterscheide zwischen städtischer oder stadtnaher Landwirtschaft und urbaner Landwirtschaft. Und die städtische Landwirtschaft, klassische Vollerwerb- oder Nebenerwerbsbetriebe, die, wenn man die Flächennutzung der Städte anguckt, immer noch einen erstaunlich hohen Anteil haben an den Gesamtflächen der Städte. Die sind zwar auch durch die Stadt beeinflusst in ihrem Tun, negativ und positiv, aber ja, die produzieren klassisch für den Weltmarkt und nicht für die Stadt, sind also in ihrer räumlichen Nähe relativ wenig verwandelt in der Stadt. Das ist anders bei der urbanen Landwirtschaft, wo ich sie definiere, die auch in der Stadt ist oder im Stadtland, aber die sehr enge Beziehung hat, wirtschaftliche und soziale und politische zur Stadt. Also das erste, klar, der klassische Bauernhof, das zweite ist dann der Kleingarten oder der Markt. Wenn man mit dem Thema kommt, dann ist immer der erste Einwand, ja, was soll das alles, wir können die Stadt sowieso nicht vom städtischen Gebiet versorgen, das reicht nicht aus. Wieso sollen wir uns dann darum kümmern? Das ist erstmal so, wenn man sich aber anguckt, wie viel Fläche eine Person braucht, um ihr Gemüsebedarf zu decken, dann sind das 40 Quadratmeter. Das ist jetzt gar nicht mehr so viel und für sich selber, wenn man Gärtner ist, kann man da einfach schon viel erreichen. Das lässt sich nicht so einfach hochrechnen auf die Gesamtebene, auf die städtische Gesamtebene. Und da kommen dann die neuen Perspektiven ins Spiel, die ich da für sehr wichtig halte. Also Gärtner, urbane Gärtner eröffnet eine neue Perspektive auf die Lebensgrundlagen. Das, was wir sonst in unserer Gesellschaft so delegiert haben, was uns am Leben erhält, da gleiten wir uns ein Stück auf und machen das einfach selbst. Öffnen neue Perspektiven auf Gesellschaft, also die Gärten wird viele neue Wirtschaftsformen, neue Formen des Zusammenlebens ausprobiert. Die Christa Müller, die gestern ja da war, die hat den Gärten in den Mund gelegt, wir fangen schon mal an. Also diskutieren wir mal, wir fangen schon mal an, was wir machen. Dann geht es um Raumgestaltung. Man nimmt einen Setzling und einen Samenkorn und es tut sich ganz schnell was. Gärtner lassen sich relativ leicht Räume aneignen und an Räume schreiben. Und alles in Eigenarbeit. Und dann geht es natürlich um Leben. Ein Projekt in Köln, das urbane Landwirtschaft in dem Sinne sehr vorbildlich nutzt, ohne aber jetzt den Schwerpunkt auf Lebensmittelproduktion zu haben, ist das Designquartier Ehrenfeld. Gibt es seit 2009. Ehrenfeld ist ein Arbeiterstadtteil, in dem so war die kreative Community von Köln reinwächst. Und die Sabine Fockenreuther ist eine Kulturschaffende, die mit dem Designquartier beim Land in Förderung der Kreativwirtschaft in diesem Raum das Projekt veranstaltet hat, mit dem ich gekriegt habe, und die Stadtentwicklung von unten machen wollte. Und Kultur, die mit die urbane Landwirtschaft gar nicht auf dem Plan hatte. Aber es waren dann die Kreativen, die kamen, wir wollen urbane Landwirtschaft machen, und es waren die Einwohner, die kamen, wir wollen urbane Landwirtschaft machen. Und dann haben die das auf eine sehr künstlerische Weise genutzt, um zum einen den Bestandteil zu erkunden, eine Bestandsaufnahme zu machen, aber dann auch in verschiedenen Workshops und Veranstaltungen den Stadtteil schon mal zu gestalten. Alles sehr temporär und künstlerisch. Da gab es zum Beispiel die Idee, wir wollen Weingarten aufgebracht, Glasflächen legen. Und dann wird der halt schon mal künstlerisch angedeutet, mit einem Event immer gemacht, um dieses Thema im Glasflächen in der Öffentlichkeit zu rufen, aber auch die nächsten Produktionen. Es gab dann mit der Team Berlin sozusagen einen Workshop, wo wirklich der gesamte Stadtteil überplant wurde, wo eine auf Glasflächen eine Wegeverbindung durch den Stadtteil geplant wurde, an dessen Rand Gärten sein sollen und ja, das Abstand, die manchmal halt auch zum Lebensmittel produzieren sollen. Den Obstwein, grüner Weg, im Moment eine Brachfläche, da wollen wir eine Wohnsiedlung drauf und da ist das Foto. Und da gibt es einen mobilen Obstwein, der dann in die Wohnsiedlung reinwächst. Es gibt mittlerweile auch Gemeinschaftsgarten, es gibt ein Mietprojekt, es gibt Kräuterworkshops. Alles viel weniger, um Lebensmittel zu produzieren. Da steht immer eigentlich immer im Hintergrund, aber das Thema Lebensmittel und Lebensmittelanbau wird genutzt, um diesen Stadtteil zu gestalten und sehr systematisch zu erkunden und die Bürger zu erkunden. Wenn man das Ganze jetzt von diesem konkreten Beispiel abstrahiert, wieder auf städtische Ebene, was kann urbane Landwirtschaft für die Stadt leisten, dann ist es meiner Ansicht nach ein Bildungsmedium, in erster Linie Ernährungsbildung, also Verständnis für Lebensmittel, Wertschätzung für Lebensmittel, Saison im Supermarkt nicht mehr wahrnehmbar, im Garten muss man sich darum kümmern, Geschmack von Lebensmittel, ja, und Qualität von Lebensmitteln, jenseits von Handelsqualität. Also im Supermarkt kauft man den Apfel, der am schönsten ist, aber was da noch alles dahinter steckt, das erfährt man nicht mehr. Ist ein sozialer Kit. Die Gemeinschaftsgartenbewegung hat in Deutschland angefangen über die internationalen Gärten. Viele Jahre total unbeobachtet von der Öffentlichkeit. Günther Müller war da auch eine der Vorreiterin. Also wo man Migranten und Deutsche in Gärten zusammengearbeitet haben, wo man einfach festgestellt hat, wie diese ursprüngliche Arbeit die Leute einfach zusammenbringt. Dann ist es eine Form der sozialen Beteiligung, es bildet sich lebendige Gemeinschaft und Quartiere und der Allgemeinheit stellt einfach ja, gemeinschaftlich gestaltete Grundflächen zur Verfügung. Ein Raumgestalter für die Städte unkompliziert und kostensparend und für die Bürger selbstbestimmt und es ist ein Mobilmachmacher. Also es ist jemals eine unheimliche Kraft. In ganz Europa haben die Bürger echt Lust zu gärtnern, ihre Stadt umzubauen. Und man wäre doof, wenn man das auch für die Stadt nutzt. Ein anderes Thema sind regionale Lebensmittel, über ja, die im Blickpunkt der Öffentlichkeit steht, über die auch viel diskutieren werden. Ich werde da manchmal ein bisschen missverstanden, darum gleich vorne weg. Also wenn man sich umweltbewusst ernähren will als Verbraucher, dann sind regionale Lebensmittel ein Ausgangsproblem. Also regional, saisonal, wenig Fleisch und viel Bio, da ist man da schon mal auf der ganz sicheren Seite. Wenn man aber das so aus Ernährungssystemsicht sieht, dann muss man da meiner Meinung nach noch ein bisschen anders angehen, weil so als Verbraucher produzieren wir in diese regionalen Lebensmittel all das rein, was wir gerne besser hätten. Also, wir werden weniger transportiert, wir haben weniger CO2, wir sind durch die Region, wir sind fair, wir sind transparent, wir sind tierfreundlich. Eigentlich ist das so ein Vertrauen gegenüber den Nachbarn. Also so nach dem Motto, was der Nachbar macht, kann ja nicht so schlimm sein, aber keiner dieser Eigenschaften hat irgendwas mit dem räumlichen Maßstab zu tun, muss ich mal aufeinander sagen. Also nur weil das Lebensmittel von um die Ecke kommt, muss es kein Deutsch besser machen. Das lässt sich ganz gut am Thema Transport festmachen. Das ist das Argument, was immer so als erstes genannt wird, wenn es um regionale Lebensmittel geht. Wenn ich mir aber angucke, das Ernährungsversorgungssystem und welcher Teil oder welchen Effekt, wo welche Energie verbraucht wird und wie die Treibhauswirkungen sind, dann taucht hier Transport nicht mehr auf, nicht weil ich es einfach weggelassen hätte, sondern weil ich mich nur ein paar Prozentpunkte, 4-5% im Handel verschätze. Also das Produzieren von Lebensmitteln und auch das Zubereiten zu Hause ist so aufwendig, dass dieser Transport, der sicher eine Menge Energie verbraucht, aber dieses Ernährungssystem erstmal gar nicht besonders auffällt als ein großer Energieverbraucher. Und da sage ich halt immer so, wenn man dann die Vorteile sozusagen Volkswirtschaften gesehen von internationalem Handel, also die Lebensmittel da anbauen, wo das Klima am besten ist für die Lebensmittel und auch die größten Vorteile, die auf dem Lebensmittelbereich gibt, ja, große Anlagen einfach auch Energie sparen, wenn ich die eintausche, da muss ich damit mehr kommen als nur ein Grundvertrauen gegen sowas. Es gibt gute Gründe dafür, das einzutauschen, aber ich glaube, die muss man dann auch klar benennen. Neben dieser ganzen Diskussion, die man wahrscheinlich für viele Konsumgüter führen könnte, hat es mit Lebensmitteln natürlich mal was Besonderes, das ist einfach noch da. Terroir ist so ein Begriff, der zeigt, wie eng Lebensmittel mit Regionen und mit Land und Boden verbunden sind. Also so der Ausdruck, dass die Region auf den Geschmack und auf die Qualität eines Einflusses eines Lebensmittels ein ganz bestimmtes ist. Kennt man vom Wein von Kehle, vom Wein von dieser Ausdruck Terroir. Hat sich aber, obwohl man das wahrscheinlich heute auch alles industriell simulieren könnte, auf ins delokalisierte Ernährungssystem gerechnet, sogar geschützte Herkunft. Als der Mann war, und das nur kam dann, wenn die Milch aus der Region kommt, wenn er da ist. Der zweite Punkt ist sicher die Landwirtschaft, die eine enge Bindung zwischen Region und Lebensmitteln herstellt. Weil wenn man Landwirtschaft nachhaltig betreiben will, dann muss man Bodenstrukturen beachten, dann muss man Mikroklima beachten. Und das ist ein sichtbar sehr kleiner Bereich. Das also zwei Hinweise, wo Lebensmittel und Region vielleicht doch eine ganz besondere Sache haben. Wie man dann regionale Lebensmittel auch für eine Stadt sinnvoll nutzen kann und so etwas auch für Umwelt, was da rumkommt, möchte ich am Beispiel New York erzählen. New York, in New York werden jedes Jahr 30 Milliarden Dollar für Lebensmittel. So viel geben die New Yorker aus, um sich zu ernähren. Und die städtische Kantine in New York, also die Stadtverwaltung selbst, ist der zweitgrößte Lebensmitteleinkäufer der Welt. Und da hat sich die Stadt gemacht, wie viele andere Städte in Nordamerika oder in England, wenn das so ist, dann wollen wir das auch nutzen für unsere Entwicklung und haben sich eine Ernährungsstrategie aufgestellt, haben also für das ganze Ernährungssystem Ziele definiert, wie können wir die einzelnen Stufen für uns nutzen. Und in diesem System dann auch die regionale Lebensmittel, regionale Landwirtschaft. Ich möchte drei Sätze vorlesen aus der Rede, die für das Team Twin 2009 gehalten hat. Das war die Sprecherin, oder ist immer noch die Sprecherin des Stadtrates von New York, wo sie diese Ernährungsstrategie vorgestellt hat. Ich finde, die fassen das sehr gut zusammen, was eine Ernährungsstrategie für eine Stadt bedeutet, oder das Ziel einer Ernährungsstrategie. Stellen Sie sich vor, ich würde Ihnen erzählen, wir hatten die Möglichkeit, in New York tausende von neuen Jobs zu schaffen, aber wir hätten das einfach nicht getan. Das würde Sie wahrscheinlich sehr aufregen. Stellen Sie sich jetzt vor, ich würde Ihnen erzählen, mit der Möglichkeit, diese Arbeitsplätze zu schaffen, könnten wir gleichzeitig die Gesundheit der Bevölkerung verbessern und den Energieverbrauch senken. Wir könnten Millionen von Dollar in der lokalen Ökonomie halten, anstatt quer durch das Land zu schicken, aber wir tun es nicht. Fakt ist, dass wir genau diese Möglichkeit ignoriert haben. Über Jahre haben wir die Chance verpasst, eine umweltfreundliche, gesündere und wirtschaftlich besser aufgestellte Stadt zu entwickeln. Wie? Indem wir das enorme Potenzial unseres Ernährungssystems ignoriert haben. Ich finde, besser kann man es kaum auf den Punkt bringen. Aber hier nochmal, wieder etwas abstrahiert, was bedeutet regionale Ernährungssysteme, also nicht regionale Ernährungssysteme, regionale Ernährungssysteme für die Stadt. Sie können quasi sicher Einfluss der regionalen Leben auf die Lebensmittelversorgung gestehen. stärken die lokale Wirtschaft und damit auch die lokale Landwirtschaft. Wir sind immer auch ein Marketing-Instrument. Also für eine Region im Tourismus-Marketing ist ja nicht unwichtig. Und wenn Sie dann in ein Konzept eingebunden sind, dann können Sie auch die Umwelt schonen und dann können Sie das, was der Verbraucher sucht, so vertrauen, geben, also nicht erhalten. Weiteres Thema, die Ernährungskompetenz. Bei vielen Konsumproblemen oder Umweltproblemen, nicht nur bei der Ernährung, wird ja auf den Verantwortlichen von Konsum gesetzt und so auch in der Ernährung. Also erstmal ein Problem, was beim Verbraucher angesiedelt ist. Und dann sind wir bei der Ernährungskompetenz. Da gibt es dann widersprüchliche Aussagen, ist Ernährungskompetenz gestiegen oder gesunken. Ich habe keine Meinung dazu, muss ein Jugendlicher aus dem Stand Schweinebraten machen können, das notwendig oder wenn Millionen von Euro dafür ausgegeben werden, dass wir lernen, gegen Schokoriegel unterscheiden zu können, das ist auch eine Steigerung der Ernährungskompetenz. Ich glaube, das Problem liegt woanders. Da sind wir wieder bei dem Bürger als passenden Konsument, also da, wo unsere Lebensmittel herkommen und die verarbeitet werden, die Geschichte der Lebensmittel bleibt im Dunkeln. Der durchschnittliche Bürger fährt dann aber was aus der Werbung, das hat mit der Realität zu wenig zu tun. Das, was der Bürger abgegeben hat, was ihn so passiv macht, das macht heute die Lebensmittelindustrie, die das dankbar aufgenommen hat. Also der Lebensmittelmarkt ist ja im wahrsten Sinne des Wortes gebrechlich. Wenn ich also mehr Umsatz machen will als Lebensmittelverarbeiter, dann packe ich da Dienstleistungen rein in das Produkt, also in diesem Fall die Superseite. Das wollte ich von auch machen, heute die Lebensmittelindustrie. Aber der Verbraucher gibt natürlich auch Kompetenzen. Es führt zu Abhängigkeiten und schränkt die Wahlmöglichkeiten und Alternativen, die der Verbraucher hat, ein. Und er hat diese Kompetenzen an einen Lebensmittelmarkt abgegeben, wo vielleicht das, was ihm wichtig ist, nämlich gesunde Ernährung oder auch umweltfreundliche Ernährung, erstmal keinen betriebswirtschaftlichen Wert hat. Also, hat es dahin abgegeben, wo es eigentlich relativ schlecht aufgehört. Und zudem wird er dann noch von der Gesellschaft, der das umweltfreundlich konsumieren kann, etwas sehr Privates. Und dann soll es doch eine politische Handlung werden. Also auch ein ziemlicher Widerspruch, wo man eigentlich auch sieht, auch mit Flora und Ähnliches, dass das nicht so richtig funktioniert, dass der Verbraucher damit überfordert ist. Und ich glaube, Ernährungskompetenz kann nur ein Ansatzpunkt sein, um Konsumverhalten zu verändern. Man muss immer auch die Rahmenbedingungen betrachten und als politische Aufgabe sehen, Konsum zu verändern. Und wenn ich jetzt wieder zum Ernährungsverhalten zurückgehe, dann ist da, denke ich, auf der Lokalebene der ganzen Bürger gefragt. Da geht es um politisch handelnde Bürger, das ist zivilgesellschaftlich. Engagement, der das Ernährungssystem gestaltet und eine Stadt, die dazu animiert, dabei unterstützt und die Rahmen zu setzen. Das hört sich jetzt erstmal sehr utopisch an, aber gibt viele schöne Beispiele für. Mein Lieblingsbeispiel ist die Food-Partnership Wise and Hope. Da hat die Frau Francesca, die in der Stadtverwaltung für die Sustainability-Arbeit, die Nachhaltigkeitsarbeit, die hat festgestellt, dass sie bei ihrem Thema ständig auf Ernährung stößt, ständig auf Lebensmittel stößt. Und hat sich dann immer größer werdende Runden zusammengesetzt, um das zu thematisieren. Und dazu ist dann Klärheit gestoßen, auch eine Planerin, die genau schon sehr lange auch mit dem Thema Lebensmittel beschäftigt hat und die Entwicklung in den USA selber auch verfolgt hat. Und so haben wir eine Food-Partnership gegründet, als eine Initiative, wo die Kommune, wo der Rat Vertreter hin entsendet Und im öffentlichen Leben hat jeder drin und auch jeder Bürger mitzuziehen. Und deren erste große Vorhaben war eine Ernährungsstrategie. War eine Ernährungsstrategie. Und das haben die in einem sehr kooperativen Prozess entwickelt. Das heißt, wir haben alle Institutionen, sei es, dass wir mit Food zu tun haben, aber auch nicht einzogen, wir haben die Bürger mit eingezogen und haben das nachher vom Umweltausschuss und vom Stadtrat verabschieden lassen, wo das für die Verwaltung auch eine Sitzung mit der hat. Und das war so die Initialzündung für die Gesamtstadt. Wir haben dann angefangen mit kleinen Projekten wie regionale Märkte auf Schulhöfen oder kleinen Förderprogrammen, wo man hier eine Hecke und da einen Spaten gefördert hat. Und waren dann irgendwann so weit, dass wir zum Teil öffentliche Aufgaben übernommen haben, Gesundheitsberatung, Ernährungsbildung, da gab es eine Umstrukturierung. Dann sind wir professioneller geworden und mittlerweile machen wir stadtweit im großen Rahmen, auch im Rahmen von geförderten Projekten, Gesundheitsberatung, Ernährungsbildung, Gartentraining, informieren über regionale Lebensmittel, über Anbaumöglichkeiten und haben aber auch den Anspruch, den Rahmen zu verändern, Ernährungspolitik in der Stadt. Das ist so eine Food Strategy, die da mitspielt. Das sind aber auch zum Beispiel Sachen, dass die letztes Jahr Design Guides veröffentlicht haben für neue Bauprojekte. Also ein Ratgeber, wie neue Bauvorhaben in Brighton Hope urbane Landwirtschaft in ihre Projekte. Wenn man das jetzt wieder ein bisschen abstrahiert, dann kann Ernährungskompetenz als ein Bestandteil für umweltbewusste Ernährungsfragen ziehen, also die Ernährungsauswirkungen der Stadt mindern. Kann sich eigentlich kaum vorstellen, wie funktioniert nachhaltige Stadtentwicklung, ohne dass das Thema Ernährung ist, wo es so dramatische Auswirkungen hat. Gesundheitsthema, bunte Stadt, Nutzer, urbane Landwirtschaft und regionale Ernährungssysteme. Wenn ich urbane Landwirtschaft und regionale Lebensmittel in der Stadt haben will, dann brauche ich auch Menschen, die damit umgehen. Wenn ich nur im Discounter einkaufe, die Lebensmittel nur an der Verpackung erkenne, dann hilft mir das nicht weiter. Also auch da Ernährungskompetenz in der Stadt. Das Thema, was nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht, aber in meinem Fokus und im Fokus der Öffentlichkeit, welche Potenziale hat jetzt das Ernährungssystem für die Entwicklung der Stadt? Fing die Arbeit an, ein gutes Analyseinstrument. Also Carol Steele auf dem Tag, eine Londoner Architektin, die untersucht hat, wo finde ich heute noch Spuren der Lebensmittelversorgung im Stadtgebiet, in den Stadtstrukturen, und das ist ziemlich viel. Also weil stehen Städte, viele Städte immer noch auf den fruchtbaren Boden in der Region, weil man das damals aus der Stadt aus sich selbst herausversorgt hat, noch gebraucht hat. Die Routen und Handelsplätze finden wir noch in der Stadt wieder, aber auch unser Verhalten ist ja zu großen Teilen Ernährung bestimmt. Das sind Strukturen. Es geht dann aber einen Schritt weiter, dass man mit Ernährung halt auch Stadtentwicklung betreiben kann. Das ist eine Art von Jeremy Kaufmann, also der Pionier in den USA, was Food Planning angeht, ist leider fast vor zwei Wochen gestorben. Aber der hat halt gesagt, Planung kümmert sich um Luft, Wasser und um Behausung. Wieso hat das Thema Lebensmittel aufgekommen? Und sagt man halt, genauso wie wir uns, wie wir mit einer Wohnungsplanung haben und Umweltplanung, brauchen wir eigentlich auch eine Stadt. Ein Beispiel. Auch dazu nochmal Incredible Edible Topmore. Das ist eine kleine Stadt in Nordwest-England. Erstmal nichts Besonderes. Und da haben sich 2008 zwei Frauen zusammengetan und haben gesagt, wir wollen jetzt ihre Stadt verändern. Und Und ja, es waren auch im Wesentlichen unsere Gedanken. Die eine trinkt auf der Großmutter, die andere hatte ein vegetarisches Restaurant. Und wenn man die Reden hört, dann glaubt man, dass man hier irgendwelche revolutionären Anarchisten zu haben, weil die haben gesagt, wir wollten keine Pläne machen, wir wollten keine Fördergelder und wir wollten auch niemanden um Erlaubnis fragen, wir wollten einfach loslegen. Das haben die gemacht, die haben das Propaganda-Garde genannt und haben an wichtigen Plätzen in der Stadt einfach mal Gemüse gegeben, angelegt, ein Schild reingestellt, Incredible Edible Top Mall. Und so hat das Thema in dieser Stadt Bedeutung gewonnen. Heute machen sie, würde ich sagen, auch wenn sie es wahrscheinlich anders sehen, Food Planning, also sie arbeiten mit der Kommune zusammen, es gibt viele Schulprojekte, dann auch mal die Lebensmittel an ungewöhnlichen, sehr fruchtbaren Orten. Jede Schule im Topmorgen hat ihren Schulgarten und die Menschen werden mit regionalen Lebensmitteln versorgt. Sie haben mittlerweile eine Gärtnerei, in der Trainings für Ausgebildete stattfinden. Und das ganz unkompliziert, ohne lange Reden und ohne große Mitgliedschaft. Die Motto ist, wenn du isst, bist du dabei. Das ist quasi nochmal das zusammengefasst, was ich im Vortrag jetzt ja schon herausgestellt habe. Welche Themen in der Stadtentwicklung haben mit Ernährung zu tun? Nachhaltigkeit, Gesundheit, Wirtschaft, das Soziale, der öffentliche Raum, die Gestaltung des öffentlichen Raums und dann natürlich auch die Versorgungssicherheit. Ich denke, wenn man das angehen will, dann kann es nicht so sehr um regionale Ernährungssysteme gehen, sondern analog zur städtischen Landwirtschaft und zur urbanen Landwirtschaft muss es mehr um ein urbanes Ernährungssystem gehen. Also ein Ernährungssystem, was eng mit der Stadt kommuniziert, was von der Stadt auch gestaltet wird, was in der Stadt auch diskutiert wird, wo es andere Akteure gibt, neben Handel und neben Ernährungswirtschaft und wo regionale Warenströme nur einkaufen. Ja, wie fängt man an mit einer lokalen Ernährungsstrategie? Todd Ford hat, glaube ich, ganz gut gezeigt, dass Gärtnern, das gemeinsame Wohnen ist ein guter Anfang. Aber aus der Perspektive dann gucken, was passiert mit der Stadt, was tue ich denn mit der Stadt? Als nächsten Schritt dann die Akteure einer Stadt zusammenzuholen und an einen Tisch zu setzen und gemeinsam bestehende Adresse aufzubauen und neue Projekte auf die Beine zu helfen. Und als vierten Schritt dann Strategien zu entwickeln. Wie kann ich Ernährung für meine Themen nutzen und wie kann ich für die Stadt nutzen? Die öffentlicher Raum sind oder halböffentlicher Raum sind. Es gibt aber auch Kommunen, die einfach statt Rhododendron wohnen anpflanzen. Und so versuchen, die Probleme, die wir im öffentlichen Raum haben, nämlich dass an vielen oder vielen Grünflächen, dass an vielen Teilen noch unbekannt und von anderen Bewohnern nicht mehr genannt werden, zu lösen. Andere Sache in Deutschland ist ein Beispiel, was im letzten Jahr, finde ich, auch in der Rekanten ein bisschen selber verletzt haben, aber total überfordert waren, die einfach dazu gegangen sind, ihre Grünflächen mit Nutzpflanzen zu nutzen. Die wollten ein neues Transport nach Obstbäumen und die genau so ihren öffentlichen Raum wieder nutzen, ihre Grünflächen. Und das Ganze noch sozusagen preiswerter als Kulturanbieter zu schaffen.
Wie bringt man die Stadtverantwortlichen dazu, statt der Tannen Nussbäume zu pflanzen, wie mit der Stadt- und Stadtgruppe mehr aufkommt?
Ich glaube, da ist das Top-Morgen-Beispiel auch ganz gut. Also, es ist eine relativ schwere Nuss, die man da knacken muss, um Planer oder Stadtverantwortliche von dem Thema zu überzeugen. Aber das Thema Ernährung hat halt den Vorteil, dass man mit Gärtnern relativ einfach ja, Stadt verändern kann. Und wenn es auch erstmal nur einen kleinen Bereich ist. Und das ist ein relativ überzeugendes Moment. Was Politiker sehen können, was die Presse gerne sieht und da was gut spricht. Und das ist, glaube ich, das beste Argument, um dann auch an anderen Themen
Und dann frage ich deine Mutter.
Ja, eben fragen Sie, wie verwertvoll ist es, dass man den Grünstreifen neben der Straße gebaut wird? Dann hat es einen symbolischen Wert, aber würde ich wirklich essen?
Ja, gibt Untersuchungen zu. In Berlin hat das die TU untersucht. Und alles, was direkt am Straßenrand wächst, ist belastet. Das lässt sich aber relativ leicht vermeiden, weil das Schadstoffe sind, die sich relativ leicht binden lassen. Also der Hecker zum Beispiel ist schon wirksamer Schutz und auch die Hochbeete, mit denen die Pflanzen direkt aus dem direkten Einflussbereich rausholen werden, helfen auch schon. Also es ist ein Problem, wenn man ganz nah an die Straße rangeht, aber es ist ein Problem, wenn man dann wirklich über das symbolische Maß hinaus gern und dann relativ einfach lösen kann.
Ich habe
eine
Ich wusste auch, dass junge Leute in Wien Boot leben, die sind dort vielleicht auch die Möglichkeit, die sich falsch anzusehen, dass die das nicht dürfen. Weil es ist nur leicht, wenn man auch nicht dafür vor zum Sprachen wird und sowas. Aber es ist natürlich in Österreich aus den Themen überraschend klar, wo geht es das vor, wenn vielleicht das ist ein Kinder nicht Kinder nützen, weil Kinder vielleicht diese Karrieren oft
Ich weiß jetzt in Österreich nicht, aber wir hatten ja den Vorschlag vorher auch, dass Beispiel von einem Hochbeet. Das ist eigentlich der Weg, mit dem wir gerade gerne versuchen, das zu lösen. Indem wir nämlich nur hier mit eigenen neuen Mutterboden anbauen und die belasteten Flächen einfach außen vor lassen. Zudem aus der Abgasproblematik, der Autoabgasproblematik. Das ist eigentlich der Grund für die Hochbeete, die dann irgendwo stehen können und da ist auch der alte Supermarkt, also nicht mal Mutterboden.